Ich sehe, ihr seid bereit, wieder eine Weile mit unserem Meister Jesus unterwegs zu sein. Und ich glaube, wir haben heute wieder eine Anstrengung vor uns. Soeben waren wir am Ende des Jordan. Er mündet ja als ruhiger Fluss dann in das Tote Meer. Und das Tote Meer trägt seinen Namen zurecht, denn in diesem Meer gibt es kein Leben. Das Meer ist so salzig, dass sich dort kein Lebewesen halten kann. Und dieses Meer hat noch eine weitere Besonderheit. Es ist, glaube ich, der tiefste Punkt der Erde, der vom Sonnenlicht beschienen wird. Wenn man also einen Graben vom Mittelmeer zum Toten Meer graben würde, dann würde es eine gewaltige Flut geben und die Landschaft sähe komplett anders aus. Ja, wir haben es gesehen. Diese Totenstille, dieses Schweigen, wo doch der Jordan eigentlich die Lebensader, ein Großteil des Landes darstellt. Und heute sind wir unterwegs mit Jesus und gehen aus dieser Jordanebene hinauf nach Jerusalem. Das klingt nach Anstrengung. Okay. Wir haben gut gefrühstückt, aber so ein bisschen klamm ist uns. Denn schon seit längerem verfolgt uns dieser Jesus mit Ankündigungen, die wir nicht recht verstehen können. Und so dauert es nicht lange, da spricht er, und jetzt lese ich aus Matthäus 20, ab Vers 17. Als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg allein zu sich und sprach zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Und wisst ihr, das sagt Jesus schon zum dritten Mal zu uns. Und wir wissen doch, wenn etwas wiederholt wird, hat es eine besondere Bedeutung und meist auch ein kleines Geheimnis in sich. Wenn aber etwas zum dritten Mal gesagt wird, dann ist es fundamental. Was meint dieser Jesus? Ja, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, beim ersten Mal, wir waren an den Quellen des Jordan, an dem Urstromtal bei Caesarea Philippi. Wir lesen es in Matthäus 16, Vers 21. Dort hat Jesus ähnliche Worte gebraucht. Und Simon, auch Petrus genannt, er hat ihn gehörig zur Brust genommen. Er hat zu ihm gesagt: Das kannst du nicht tun. Und Jesus: So habe ich noch nie erlebt. Zuvor noch hat er Petrus anvertraut, dass er imstande ist, die Gemeinde zu führen. Und jetzt spricht er zu Petrus: Weiche hinter mich, Satan. Jesus lässt sich nicht behandeln wie ein kleines Kind. Ja, die Satansgeschichte. Ich hatte dort um diesen Text vor ungefähr 8 Jahren mal eine Predigt gehalten, in der ich mich sehr intensiv beschäftigt hatte. Die heißt auch: Weiche hinter mich, Satan, und die lässt sich auch noch nachhören. Sie ist auf der Christuskirchen-Website, wer da mehr wissen will. Es lohnt sich, diesen Ausflug zu machen, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen. Und Jesus hat es streng von sich gewiesen. Nun, ich verstehe das nicht. Schaut mal, wenn ein Mensch auf einen Berg steigen will, und ich werde meinen Ranzen packen Und ich werde den mühsamen Weg und den gefährlichen Weg auf mich nehmen und die Serpentinen immer steiler werdend hoch hinan zum Berg gehen, die Luft wird dünner. Ich werde mich in Lebensgefahr begeben, aber dann werde ich oben sein und ich werde die ganze Gegend überschauen können und ich werde ein Glück empfinden, welches ich zuvor nie empfunden habe. Und wir Jünger haben nur diesen Teil gehört und es wird gefährlich werden und es wird zum Tode führen. Und das mit der Auferstehung, das ist vorbeigerauscht. Das ist gar nicht zu uns vorgedrungen. Ich habe es selber auch nicht begriffen. Aber dass Jesus sich einfach den Leuten ausliefert und zum Gespött wird und zum Tode wird, das kann er nicht tun. Wir brauchen doch Jesus. Auferstehung, ich weiß nicht, was ist das? Ja, es gibt, ich erinnere mich, da gibt es natürlich seit geraumer Zeit, vor ungefähr 500, 600 Jahren, gibt es im alten Israel so eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass tatsächlich am jüngsten Tag die Menschen wieder auferstehen werden. Die ist noch nicht sehr alt und deswegen ist sie auch umstritten in Israel. Zum Beispiel die Sadduzäer, das sind die Nachkommen von Zadok, den Tempeldienern, die halten sich an die fünf Bücher Mose. Die wollen von der Auferstehung nichts wissen. Die sagen, das ist später hinzugekommen, das ist nicht gut. Das ist so nicht original überliefert. Und dagegen stehen die Pharisäer, die auch von der breiten Masse des Volkes zehren. Und die sagen, doch, es gibt eine Auferstehung. Wir lesen es in den Propheten. Und diese Auferstehung wird am jüngsten Tag sein. Und dort wird gerichtet werden, wie ein Mensch gewesen ist. Die Gerechten auf die eine Seite, die Ungerechten auf die andere Seite. Die Ungerechten werden bittere Pein leiden und die Gerechten werden in der Nähe ihres Gottes weilen und sich freuen an den Freuden des Paradieses. Und das ist ein so schönes Bild, dass es sich lohnt, dafür zu leben. Ja, und ich kann mich erinnern, da war die Geschichte mit dem Lazarus. Und der Lazarus war schwer krank. Und Jesus wird gerufen und er konnte nicht gleich kommen und Lazarus stirbt. Und dann kommt Jesus und findet alle in tiefer Trauer. Und dann fragt er, die Schwester war's, Maria, glaubst du, dass ich das tun kann? Und Maria sagt, ja, ich weiß. Am Ende der Zeit, am jüngsten Tag, werden die Toten auferstehen. Und diese Hoffnung, dieser Hoffnungsspruch klang etwas müde. Denn was ist diese ferne Hoffnung im Vergleich zum gegenwärtigen Verlust? Und Jesus wird zornig, weil die Menschen wollen nicht verstehen, dass Auferstehung hier und jetzt passiert. Und dann sagt er, nein, Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann ruft er den Lazarus und Lazarus kommt lebend heraus. Wieder so ein Geheimnis. Und ich glaube, es ist auch nicht einerlei, dass das Gleichnis von Lazarus und dem reichen Mann in dieser Richtung auch eine Auferstehung beinhaltet, im gleichen Namen. Aber das führt heute zu weit. Jesus weiß um die Auferstehung am jüngsten Tag. Aber er führt darüber hinaus. Er sagt, Auferstehung, das gehört für mich in meinem Leben zum Sterben. Und dann, als wir den Ursprung des Jordans verlassen hatten, sind wir dann hinab nach Süden gegangen. Und der Jordan mündet dort in den See Genezareth. Und der See Genezareth, das ist eine Gegend, ein großer See. Und ringsherum blüht das Leben. Und die Fischer gehen raus und werfen ihre Netze aus. Und die Menschen leben von diesem See. Die Pflanzen werden bewässert. Und hier blüht das Leben förmlich auf. Und Jesus spricht zum zweiten Mal. Und ich werde nach Jerusalem gehen. Ich werde überliefert werden. Und ich werde sterben. Ich werde getötet werden. Und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und das lesen wir in Matthäus 17, Vers 22. Und für die, die es noch mehr interessiert, diese Geschichte in diesen drei Erzählungen findet sich genauso in Markus und in Lukas, also fast genauso. 3 mal 3. Nur Johannes kennt das nicht so im Wortlaut. Und diesmal sind die Jünger tief traurig. Ihr Gedanken geht bis zum Tod. Und danach ist Schluss. Und das ist einfach furchtbar. Und diese Sache mit der Auferstehung in 3 Tagen, das geht nicht in den Kopf herein. Und wir lesen es mehrfach. Wir lesen es zum Beispiel in Markus 9, Vers 30, genauso wie in Lukas 9, Vers 44 und Lukas 18, Vers 3. Dass die Jünger es nicht verstanden, aber auch Angst hatten, Jesus zu fragen, wie er das denn meinte. Nun frage ich mal in unserer Runde, versteht ihr das? Ist aber auch komisch, ja? Ich meine, wir sehen ja nicht jeden Tag jemand auferstehen. Es ist irgendwie so lebensfremd. Wie ist das? Und die Christen glauben seit Jahrtausenden daran und feiern regelmäßig Ostern, die Auferstehung. Unglaublich. Ja, aber wir in dieser Situation, wir sind ratlos. Und Jesus erzählt es wieder. Und wir sind am See Genezareth und östlich von uns liegt das Gebiet der Dekapolis. Das sind die 10 Städte. Deka, 10, und Polis, Stadt. Und das klingt ganz nach Griechisch. Ja, diese 10 Städte wurden als griechische Städte gegründet. Und diese griechischen Städte hatten auch ein Stück griechisches Leben in sich. Wir kehren mal ein paar Jahrhunderte oder ein Jahrhundert zurück, 100 vor Christus. Der jüdische Priester, Hohepriester und damit auch König, Johannes Hyrkan, kämpfte gegen die Macht der umgebenden Reiche und versuchte, das Volk Israel, also das jüdische Volk, eigenständig auszubauen und zu erhalten. Und das hatten ja auch zuvor die Makkabäer auch schon gemacht und sie hatten diese Vision, ihr Leben, darunter gestellt, dass das jüdische Volk wieder eine Eigenständigkeit bekommt. Wieder ein Volk ist, welches Gott dient, ohne dass es in Abhängigkeit von fremden Völkern ist. Und dieser Johannes Hyrkan, der hat das auch getan. Und er hatte auch einigermaßen Erfolg damit. Zumindest hat er im Süden Israels, im Bereich Idumea, hat er die Menschen dort zum Judentum bekehrt. Das darf man sich vielleicht nicht ganz so freiwillig vorstellen, wie es heute ist. Und als dann um 100 vor Christus dieser Johannes Hyrkan gestorben ist, da war der Antigonos, sein Bruder, der hat im Bereich von Galiläa auch dort Gebiete erobert und Menschen zum Judentum bekehrt. Welchen Glauben hatten diese Menschen vorher? Da gab es natürlich auch sehr viele Völker, die gewachsen waren. Die Beduinen aus der Wüste zum Beispiel, die Araber, aber auch die Griechen, die dort die griechische Kultur gehalten haben. Und ich stelle mir lebhaft vor, wie in diesem Volk, gerade in Galiläa, in diesem Völkergemisch, ein ganz großes Plaudern der großen Gedanken der Weltgeschichte auch von sich ging. Und unter anderem höre ich es plaudern, es gab seit gefühlten ewigen Zeiten in Griechenland, nahe von Ephesus oder Athen, gab es einen Tempel. Und dort wurden Tempelspiele veranstaltet, also die sogenannten heidnischen Tempelspiele. Ich glaube, die begannen zur Zeit des Mose. So weit reichten die zurück. Seit Menschengedenken. Und der Ort hieß Ort zur seligen Ankunft. Das war Eleusis. Und Heerscharen von Menschen zogen dorthin und sie feierten im Frühjahr die kleinen eleusinischen Mysterien und im Herbst die großen eleusinischen Mysterien. Und dort wurde eine Geschichte aufgeführt, wie gesagt, seit Menschengedenken, in der eine Mutter eine Tochter hatte. Und diese Tochter wurde eines Tages geraubt. Die Erde tat sich auf und es trat hervor der König der Unterwelt, der Hades, und raubte die Tochter, die heißt Persephone, und nahm sie mit. Und die Mutter, trostlos, suchte überall ihre Tochter. Und sie kehrte ein in ein Haus und dort waren Eltern, die einen schwerkranken Sohn hatten. Und die Mutter, das ist die Demeter, die machte diesen schwerkranken Sohn gesund. Und sie suchte weiter nach ihrer Tochter. Und diesen Sohn, den sie gesund gemacht hat, dem brachte sie die Fertigkeiten der Landwirtschaft bei. Und eines Tages fand sie, die Persephone, dass sie vom Hades geraubt wurde und in die Unterwelt gebracht wurde. Und dann kam noch dann der Dionysos dazu. Und irgendwann war man sich einig, dass die Persephone zurückkehren durfte. Aber ein Drittel des Jahres musste sie wieder in die Unterwelt und dort ihren Dienst tun. Und ihr ahnt schon, das ist so ein Anklang auch an den Jahreszeitenrhythmus. An den Winter, der einkehrt, der alles zum Erliegen bringt, der sterben lässt und der aber mit einer Gesetzmäßigkeit im Frühjahr wieder das Leben zum Leben erweckt. Und ja, wenn Paulus sagt, diese Hoffnungslosigkeit der Heiden, dann kann es damit zusammenhängen, dass vielleicht diese Mysterien an Glanz verloren hatten. Aber noch 500 vor Christus hatte Pindar, ein Schriftsteller, ein griechischer Schriftsteller, der hat in Athen studiert, hatte gesagt, wohl ist im Tode versorgt, wer unter Wissen der eleusinischen Wahrheit in die Gruft steigt. Denn er versteht das Ende sterblichen Lebens und den Anfang eines neuen, gottgegebenen Lebens. Joi. Das klingt doch ziemlich christlich, oder? Und ungefähr 100 Jahre später meinte Platon im Phaidros, die Schönheit der Mysterien aber war damals leuchtend zu schauen, als wir, die Sehenden, mit glückhaftem Chore das selige Gesicht und Schauspiel genossen und in die Mysterien eingeweiht wurden, die nach ewigem Recht die segensbringendsten aller Mysterien genannt wurden. Als Makellose schwärmten wir, damals noch unversehrt von den Übeln, die uns in der künftigen Zeit erwarteten. Darauf vorbereitet und geweiht, schauten wir klare, beglückende, unwandelbare und heilige Visionen, die im reinen Licht wohnten. Wir sahen uns selber rein und nicht behaftet mit dem, was wir jetzt unserem Körper nennen, an den wir uns geheftet und mit herumgetragen, so wie die Purpurschnecke ihr Haus. Also wir haben um diese Zeit schon eine enorm klare Vorstellung von dem, was das Leben ausmacht, wo die Urkräfte des Lebens liegen. Und könnte es nicht sein, dass während wir den Jordan von der Quelle bis zum Tode hinablaufen und Jesus genau an diesen Stationen, an der Quelle, an der Mitte des Lebens und am Ende des Lebens seine Ankündigung gibt, könnte es nicht sein, dass er uns damit etwas sagen will, damit auch ein Stück in die Natur verweist und sagt, schaut, der Fluss entspringt. Der Fluss blüht auf, bringt Leben hervor und er geht in die Sackgasse, in den Tod. Aber wo bleibt das Wasser? Wo bleibt das Wasser, welches in das Tote Meer fließt? Es steigt zum Himmel. Könnte es sein, dass in dieser dreimaligen Ansprache von Jesus und in diesen drei ganz wichtigen Lokalitäten hier Jesus darauf verweist, dass seine Auferstehung, die er mit einer Gewissheit ankündigt, dass es einen erstaunen lässt, dass seine Auferstehung seinen Ursprung hat im Leben selbst? Dass es nicht eine Einmaligkeit ist, einmalig in der Weltgeschichte, sondern dass Jesus hier diesen Auftrag spürt und erhalten hat, der Menschheit mitzugeben, was Auferstehung bedeutet. Und weil das die Menschen nicht begreifen, genau aus diesem Grund sein Leben dazu dient, es begreifbar zu machen. Es anfassbar, fühlbar. Und das Geheimnis um die Auferstehung, es ist wirklich ein Geheimnis. Wir Jünger haben es nicht begriffen. Wir haben es abgelehnt. Wir haben Fragen gehabt. Wir haben uns nicht getraut, diese Fragen zu stellen. Aber als wir auf dem Weg nach Jerusalem waren, da ist es langsam, hat sich das langsam gesetzt und da kam die Mutter von den Söhnen des Zebedäus und die dachte praktisch. Und die hat nämlich gescheckt. Also Jesus geht in sein Reich. Und wenn der in sein Reich geht, dann möchte er doch bitte meine beiden Söhne links und rechts neben ihn setzen. Der Lukas ist da ein bisschen höflicher. Er spricht, dass die Söhne direkt Jesus angesprochen haben, aber Markus nimmt ja die Mutter. Okay. Also doch, da wird was begriffen, aber das Grundprinzip wird nicht begriffen. Und das sagt Jesus auch selber. Es steht mir nicht zu, die Plätze zuzuordnen. Und dann, wir lesen es in Johannes 5, Vers 21. Spricht Jesus noch sehr klare, aber ebenso auch schwere Worte. Ich lese von Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Und darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also Jesus nimmt als Voraussetzung, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und das scheint hier nicht erst auf den jüngsten Tag zu münzen, also in einer Zukunft, die außerhalb unserer Erfahrung liegt, sondern es scheint ein gegenwärtiges Geschehen zu sein. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch er dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Und so scheint diese Auferstehung zum einen ein Finale zu sein dieser Menschheitsgeschichte, zum anderen aber auch hier und jetzt und heute im Leben erfahrbar zu sein. Und ich selbst erlebe auch in kleinen Dingen diese Auferstehung immer und immer wieder. Und wenn es nur der Morgen ist, der meine Sinne von diesem Schlaf, an dem ich meiner nicht mächtig bin, wieder zurückholt in eine Bewusstheit, den Morgen zu begrüßen, das Alte, den alten Tag hinter mir zu lassen, den Morgen zu begrüßen und mich zu freuen, dass er ein Tag unseres Herrn ist, dass er ein Tag ist, in dem ich Zeit geschenkt bekomme, diese Zeit zu füllen und zu leben, dankbar zu sein, was geschenkt wird, auch Leiden zu tragen, die mir aufgetragen sind, und die Freude im Herrn an diesem Tag weiterzugeben. Und so ist auch jede Woche eine Auferstehung. Die Christen haben den Sonntag als Auferstehungstag gefeiert. Jede Woche einmal diese Auferstehung von Jesu Christi nachempfunden und verinnerlicht und gespürt. Und jeden Monat und jedes Jahr und ganz zum Ende der Zeiten, am jüngsten Tag, wird Gott die Menschheit auferstehen lassen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zum Gericht. Und so ist diese Auferstehung gar nicht so fern. Wir können sie in kleinen Dingen spüren. Wir dürfen am Ende des Tages loslassen. Wir dürfen abgeben. Wir dürfen den Zorn ablegen. Wir dürfen all das, was uns verletzt hat, Gott hinlegen. Wir dürfen dem Tag sterben. Und wir merken, es tut gut, loszulassen, durchzuatmen und einfach Vergangenes vergangen sein lassen. In dem Wissen, ich lege mich zur Ruhe, ich gebe mein Bewusstsein ab, ich lege mich in Gottes Hand und werde, so Gott will, den nächsten Tag wieder neu aufstehen zu neuem Leben. Und weil ich diese Gesetzmäßigkeit kenne und darauf vertraue, dass es so ist, darf ich darauf vertrauen, dass wir, wenn es Zeit ist, dann auch neues Leben aus Gott empfangen. Und so konnte Jesus Christus uns so lange erzählen, dass er leiden und sterben und auferstehen wird. Und er war sich ganz sicher. Und wir haben es nicht begriffen. Aber vielleicht ist ja auch ein Blick um uns herum, ein Blick zu den anderen Völkern, auch ein Blick in die Natur, in dem Werden des Jordan und zum Schluss auch ein Blick in die Bibel, in der die Geschichte unseres Herrn Jesus niedergeschrieben ist. Ein Zeichen dafür, auf was wir vertrauen dürfen, dass die Auferstehung eines der wunderbarsten und größten Geschenke ist, die Gott durch Jesus Christus uns mitgebracht hat. Und die ersten Christen, wisst ihr, woraus die gelebt haben? Die haben aus der Auferstehungsfreude gelebt. Die waren so glücklich, dass sie andere angesteckt haben. Und wisst ihr, was mit dem heidnischen Kult passiert ist? Der ist irgendwann gestorben, weil die Christen haben ihn überstrahlt. Und das finde ich spannend, dass wir aus dieser Kraft leben dürfen. Und ich wünsche uns, dass bei aller Unverständlichkeit, all den vielen Fragen, die wir haben, wir nicht so sprachlos wie die Jünger sind, sondern dass wir diese Fragen stellen, dass wir uns einander berichten von dem, was wir erleben und womit wir nicht klarkommen. Und dass wir um dieses Geheimnis ringen, dass wir also nicht nur die christlichen Dogmen schön verkünden und alles andere darf nicht sein, sondern dass wir den Mut haben, es zu reflektieren und für uns Stück für Stück in Anspruch zu nehmen. Und dazu bitte ich Gott um seinen Segen. Amen.